Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Spahn wird darüber diskutiert, ob Leihmutterschaften in Deutschland erlaubt werden sollten. Denn viele Paare mit unerfülltem Kinderwunsch weichen ins Ausland aus, wenn sie sich das leisten können. Dort ist aber die rechtliche Situation der Leihmutter nicht immer gesichert. In Deutschland wird die Elternschaft dann nur unter bestimmten Voraussetzungen anerkannt. Über all das fordern Ethiker nun eine offene Debatte.
Leihmutterschaft in Deutschland ist verboten. Nicht strafbar hingegen ist es, eine Leihmutter im Ausland zu beauftragen. 2014 entschied der Bundesgerichtshof, dass Wunscheltern in Deutschland als rechtliche Eltern anerkannt werden können. Dafür müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, etwa die Verwendung eigener Ei- oder Samenzellen des Paares.
Dazu zählt unter anderem die mindestens von einem Wunschelternteil stammende genetische Verbindung zum Kind. Dazu zählt aber auch die Freiwilligkeit der Leihmutter.
Ein zentraler Kritikpunkt an der kommerziellen Leihmutterschaft bleibt allerdings, dass Frauen sich oft aus wirtschaftlicher Not dafür entscheiden, so Sigrid Graumann, Rektorin der Evangelischen Hochschule Bochum.
Für die kommerzielle Leihmutterschaft braucht es ein Wohlstandsgefälle zwischen privilegierten, wohlhabenden Menschen und prekär lebenden armen Frauen, die dazu genötigt sind, diese Dienstleistung gegen Geld anzubieten.
Auf der anderen Seite, so Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf, dürfe der Gesetzgeber Frauen nicht verbieten, ihren Körper für die Leihmutterschaft anzubieten, wenn sie sich aktiv dafür entscheiden.
Im Mittelpunkt unseres Grundgesetzes steht die Autonomie, die Freiheit des Menschen. Und wenn Frauen in Kenntnis aller Risiken und Belastungen, die mit einer Leihmutterschaft auf sie zukommt, sich für einen solchen Schritt entscheiden, dann darf der Staat ihnen das meines Erachtens nicht untersagen.
Eine überfällige Diskussion zu Reproduktionsrechten, so der Vorsitzende des Ethikrats.
Wir haben jetzt eigentlich ein Gesetzeslager auf der einen Seite und so eine etwas halbrechtlich abgesegnete Praxis auf der anderen Seite. Das müsste alles mal geklärt werden.
Doch ob es zu einer Gesetzesänderung kommt, ist derzeit nicht abzusehen.
Es sind erschreckende Zahlen in einem Bericht des Bundeskriminalamts. Mehr als 20.000 Kinder und Jugendliche sind im vergangenen Jahr Opfer von sexuellem Missbrauch geworden. Ein Anstieg um fast 4% gegenüber 2024. Das BKA vermutet zudem eine hohe Dunkelziffer. Immer mehr Straftaten werden online begangen.
Hier beim Berliner Verein Wildwasser helfen sie Mädchen und jungen Frauen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Die Beraterinnen möchten ihre eigenen Namen zur Sicherheit nicht nennen. Sie berichten von steigender sexualisierter Gewalt, zunehmend auch online. Mal ein Deepfake, häufig echte Aufnahmen.
Wir haben viel eher zu tun mit Videos, die kursieren, zum Beispiel an Schulen oder in Klassenchats oder mit Fotos. Auch mit Erpressung, die darüber erfolgt und großen Ängsten, die auch damit verbunden sind. Und einfach auch dieser Unkontrollierbarkeit, die das Internet so mit sich bringt.
Dramatisch nennt der Innenminister den Anstieg der Online-Delikte. Herausstechen die Fälle von Herstellung, Verbreitung und Besitz jugendpornografischer Inhalte. Waren es 2021 noch 5.105 Taten, stiegen sie 2025 auf mehr als 11.500.
Das ist für uns eine Herausforderung, die nach unserer Einschätzung in der kommenden Zeit noch stärker wird, weil eben künstliche Intelligenz es noch viel einfacher macht, eben jugendpornografische Inhalte zu erstellen.
Mit KI lassen sich leicht sexualisierte Bilder erstellen. Außerdem verschleiern Täter mit Hilfe der KI ihre Identität und bahnen online Kontakte an.
Und das eigentliche Ziel sind dann eben diese sexuellen Handlungen, zunächst per Chat, im Video oder eben bei physischen Treffen.
Um Täter online besser aufzuspüren, sei die Speicherpflicht für IP-Adressen wichtig, betont der Innenminister erneut und hofft, dass der Bundestag im Herbst zustimmt. Die Beraterinnen fordern mehr Gefahrenaufklärung und Hilfe für minderjährige Opfer. Ganz wichtig für sie, eine klare Haltung der gesamten Gesellschaft gegen sexualisierte Gewalt.
Seit in den USA wieder Präsident Trump regiert, ist vielen in Europa bewusst geworden, wie abhängig wir von amerikanischen Konzernen sind. Social Media, Cloud-Anwendungen, künstliche Intelligenz, für kaum etwas gibt es eigene europäische Lösungen. Das will die Schwarzgruppe ändern, die Muttergesellschaft der Handelsketten Lidl und Kaufland. Sie bietet anderen Unternehmen Datenverarbeitung als Service an. In der Nähe ihrer Zentrale bei Heilbronn eröffnete sie heute einen IT-Campus.
Ein Firmencampus fast wie im Silicon Valley. Mit guter Kantine und Fitnessstudio. Die Digitalsparte der Schwarzgruppe will Programmierer damit ins kleine Bad Friedrichshall locken und halten. Bis zu 5.500 Mitarbeiter sollen hier künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste unter anderem für den Mittelstand weiterentwickeln.
Dieser Campus hier ist ein Magnet, heute schon, und wird es perspektivisch noch viel mehr. Wir ziehen hier beides zusammen an, ein Ökosystem, aber auch digitale Top-Talente, die zu uns kommen.
Schwarz Digits will vom Prozessor bis zum fertigen Programm alles in einer Hand behalten, baut dafür im brandenburgischen Lübbenau für 11 Milliarden Euro gerade auch ein eigenes Rechenzentrum und hofft, trotz hoher Stromkosten in Deutschland durch ein intelligentes Gesamtkonzept mithalten zu können. Rechenleistung gilt als Schlüssel im KI-Rennen. Auch hier sind die USA europaweit enteilt. Gleichzeitig will Europa unabhängiger werden von den US-Tech-Giganten. Zumindest dieses Ziel könne noch erreicht werden, sagen Experten, wenn Wirtschaft und Politik zusammenarbeiten.
Das bedeutet, die Politik sollte vernünftige Rahmenbedingungen schaffen, damit gemeinsam gegebenenfalls auch Anfangsinvestitionen tätigen, die dann aber mit Geldern aus der freien Wirtschaft gehebelt werden müssen.
Mit Schwarz in Bad Friedrichshall und Lübbenau geht nun ein Unternehmen aus der freien Wirtschaft in Vorleistung mit insgesamt schätzungsweise 14 Milliarden Euro. Die Investitionssumme ist auch eine Wette darauf, dass Europa im KI-Rennen noch aufholen kann.
Der Nahostkonflikt weitet sich aus mit Folgen für den Ölexport. Die vom Iran unterstützten Houthi-Milizen im Jemen verkündeten eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien. Sie warnten Reedereien davor, über das Rote Meer Häfen im Nachbarland anzulaufen. 6 Schiffe seien bereits zur Umkehr gezwungen worden. Infolge des Konflikts zwischen Iran und den USA ist bereits die Straße von Hormuz für Öl- und Gastanker praktisch nicht befahrbar. Die gegenseitigen Angriffe beider Länder gehen weiter, ohne dass es Anzeichen für eine diplomatische Lösung gibt. Lange Zeit war es schwierig, direkt aus Iran zu berichten. Seit gestern ist unser Kollege Benjamin Weber in Teheran und zu ihm schalten wir jetzt. Wie ist die Atmosphäre in der Stadt in Zeiten des Krieges?
Also vordergründig herrscht Alltag in Teheran, wenn auch sehr angespannt. Gerade jetzt in den Abendstunden, muss man sagen, spürt man bei den Menschen schon, dass sie Angst haben und sich fragen, wo werden die USA heute Nacht wieder angreifen? Dieser Krieg hat Teheran, die Hauptstadt, noch nicht erreicht. Wir haben heute mit vielen Leuten gesprochen, die genau das fürchten. Und das ist natürlich eine große Unsicherheit, die die Menschen hier auch sehr belastet. Gleichzeitig muss man auch sagen, in den Abendstunden sieht man auch sehr viele Anhänger der Islamischen Republik, die an vielen Plätzen hier feiern und demonstrieren und quasi durchhalten im Krieg propagieren.
Im Konflikt mit den USA ist gerade kein Ende erkennbar. Wie könnte er aus Sicht Irans beigelegt werden?
Also die iranische Perspektive oder Strategie ist meiner Ansicht nach, dass man versucht, mit militärischen Gegenschlägen den Preis für die USA so hoch zu treiben, dass die USA sich dazu gezwungen sehen, zurück an den Verhandlungstisch zu kommen. Das scheint ihnen zumindest zwischendurch auch ganz gut zu gelingen, den Iranern. Wir haben ja in Jordanien gesehen, da sind ja US-Soldaten gestorben in den letzten Tagen. Aber natürlich birgt das auch das Risiko einer erneuten Eskalation dieses großen Konflikts. Jetzt gibt es immer mal wieder auch Signale der Diplomatie, 10 Tage, Waffenstillstand liegt ja da auf dem Tisch und der iranische Innenminister ist in Pakistan beim Vermittlerstaat, aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob da was bei rauskommt.
Informationen von Benjamin Weber, vielen Dank. Die Folgen der verfahrenen Lage am Golf bleiben auch in Deutschland spürbar. Die Spritpreise sind wieder kräftig gestiegen. Gerade jetzt zur Ferienzeit sorgt das für reichlich Zähneknirschen an den Tankstellen. Denn Entlastung ist nicht in Sicht. Der staatliche Tankrabatt ist vor 3 Wochen ausgelaufen und neue Hilfen aus Berlin sind nicht geplant. Trübe Aussichten also für Autofahrer.
Es ist ein bitterer Moment. Julia Vetter muss tanken. Trotz hoher Spritpreise von mehr als 2 Euro den Liter an dieser Stuttgarter Tankstelle. Jede Tankfüllung für die vierfache Mutter eine enorme finanzielle Belastung.
Mir bleibt nichts anderes übrig. Ja. Soll ich machen? Arzttermine, wir fahren bald in die Kur, ich muss tanken.
Genauso geht es auch Kasim Kayum an der Zapfsäule nebendran. Für den Familienvater sind die hohen Preise jetzt kurz vor den Sommerferien besonders ärgerlich.
Man fährt weniger Auto, wir fahren mehr Fahrrad, wir fahren mehr Bahn. Aber ja, das Auto braucht man dann halt schon auch.
Weit wegfahren in den Sommerurlaub für den 37-Jährigen und seine Familie in diesem Jahr auch wegen der hohen Spritpreise nicht drin. Es sind Sorgen, die Tankstellenbetreiber Julian Jaspers derzeit häufig hört, vor allem seit dem Ende der Spritpreisbremse. Diese hat die Preise für Diesel und Benzin zwischen Mai und Juni gesenkt. Danach sind die Preise wieder gestiegen auf ein ähnliches Niveau wie zuvor und deutlich höher als in anderen europäischen Ländern. Neue Erleichterungen sind laut Bundesregierung derzeit nicht geplant. Der ADAC sieht auch das Kartellamt in der Pflicht.
Aktuell sehen wir das Preisniveau als zu hoch, was das Thema Rohöl und was die weltpolitische Lage angeht. Wie die Mineralölkonzerne ihre Preisgestaltung machen, entzieht sich unserer Kenntnis und müsste aus unserer Sicht definitiv überprüft werden.
Wenn Tanken zum Luxus wird, muss woanders gespart werden. So ist es auch bei Julia Vetter. Sie ist fertig mit Tanken, immerhin noch vor 12 Uhr. Denn dann wird der Sprit auch heute wieder deutlich teurer.
Für den Umstieg auf eine Wärmepumpe gibt es von heute an weniger staatliche Förderungen. Das gilt aber natürlich nicht für Anträge, die schon bewilligt sind. Künftig kommt es auf das zu versteuernde Haushaltseinkommen an. Liegt es jährlich unter 30.000 Euro, werden 70% der Kosten erstattet. Bei bis zu 40.000 Euro sind es 60%, bis 50.000 Euro gibt es 40% und darüber noch 30%. Zugleich sinken bis 2030 in mehreren Schritten die Höchstbeträge für die Förderung. Gut drei Wochen ist es her, dass im niedersächsischen Stade 6 Beschäftigte einer Jugendhilfeeinrichtung erschossen wurden. Hintergrund war ein Sorgerechtsstreit. Der mutmaßliche Täter hat sich jetzt in der Untersuchungshaft das Leben genommen. Erst gestern war bekannt geworden, dass gegen den Verdächtigen auch in der Türkei ein Haftbefehl vorliegt. Kein Alkohol mehr in Bahnhöfen. Die Deutsche Bahn plant ein generelles Verbot und will damit die Sicherheit erhöhen. Hintergrund ist nach Darstellung des Unternehmens ein Vorfall vom Wochenende, als ein Fahrkartenkontrolleur in Baden-Württemberg schwer verletzt wurde. Der Tatverdächtige soll alkoholisiert gewesen sein. Die Details sind allerdings noch unklar. Ein Alkoholverbot galt bislang nur an einigen großen deutschen Bahnhöfen.
Der Hamburger Hauptbahnhof. Noch vor wenigen Jahren die Station mit den meisten Gewalttaten in Deutschland. Seit mehr als 2 Jahren gilt hier ein Alkoholverbot. In Kombination mit mehr Videoüberwachung und Sicherheitsstreifen sei die Kriminalität rückläufig, so die Innenbehörde. Viele Reisende begrüßen eine bundesweite Regelung.
Ich finde eigentlich, dass es eine gute Idee ist. Ich denke aber, da wird es auch Schwierigkeiten geben, wie man das umsetzen will. Also wie kontrolliert man das?
Wenn man viel am Bahnhof unterwegs ist, sieht man halt auch immer wieder Betrunkene. Dann ist es natürlich besser, wenn es keinen Alkohol gibt. Aber ob man damit diese Betrunkenen aus dem Bahnhofsbereich verbannen kann, glaube ich nicht.
Die Deutsche Bahn will bis Mitte Oktober an allen rund 5.400 Bahnhöfen ein Alkoholkonsumverbot. An mehr als 30 gilt es bereits und muss in erster Linie von der Bahn selbst durchgesetzt werden.
Wir erhoffen uns davon mehr Sicherheit an den Bahnhöfen, ein sicheres Gefühl für unsere Reisenden. Wir hören immer wieder, dass die Menschen sich das wünschen. Alkohol führt oft zu Konflikten, zu Belästigungen, zu Gewalt und damit machen wir jetzt Schluss.
Bundesinnenminister Dobrindt zeigt sich offen für die Idee, will aber zunächst mit der Bahnchefin über Details sprechen. Zustimmung kommt von den uniformierten Beamten.
Wir als Gewerkschaft der Polizei begrüßen das grundsätzlich, weil wir doch in der Vergangenheit immer wieder festgestellt haben, dass Alkohol gerade bei Gewaltdelikten gegenüber unseren Kollegen und Kolleginnen eine ganz große Rolle spielt.
Allein im vergangenen Jahr gab es knapp 28.000 Gewaltdelikte an deutschen Bahnhöfen. Kritiker bemängeln, Verbotszonen würden das Problem nicht beseitigen, sondern nur in die Umgebung verlagern. Zumal in Bahnhofsgastronomie und Zügen weiter Alkohol ausgeschenkt werden darf.
Bei der Tour de France hat Florian Lipowitz auf einen Podiumsplatz gehofft, nachdem er im vorigen Jahr Dritter geworden war. Doch heute musste er nach einem Sturz aufgeben. Beim Einzelzeitfahren am Genfer See rutschte Lipowitz in einer Kurve das Vorderrad weg und er verletzte sich. Die Etappe gewann sein Teamkollege Remco Evenepoel. In der Gesamtwertung führt weiterhin Tadej Pogacar. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 22. Juli.
Hoher Luftdruck über dem Atlantik, Tiefdruckgebiete über dem Nordosten. Dazwischen fließt weiter recht kühle Luft zu uns und im Norden wird es windig. Die Nacht beginnt oft sternenklar, später ziehen im Norden Wolken auf, die in Küstennähe etwas Regen bringen. Im Süden morgen wieder sonnig, während sich die Wolken aus dem Norden ausbreiten. Regional wird es nass, im Nordosten sind auch einzelne Gewitter möglich. Am Nachmittag lockert es im Norden wieder öfter auf. In einigen Berglagen heute Nacht wieder nur einstellige Werte, milde 16 oder 15 Grad, dagegen an der See, wo es morgen bei unter 20 Grad recht frisch bleibt. Im Süden und Südwesten wieder sommerliche Werte. Auch Donnerstag teilweise windig, dazu mal Sonne, mal Wolken, im Osten sowie am Alpenrand einzelne Schauer und Gewitter. In den folgenden Tagen erwartet uns ähnliches Wetter, es wird aber wieder wärmer.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr geht es um die Diskussion über die Leihmutterschaft. Sollte sie in Deutschland erlaubt werden? Fragen von Jörg Schönenborn an den Vorsitzenden des Ethikrats. Und die eigene Geschichte auf der Freilichtbühne. Ein ganzes Dorf spielt Theater. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.